Und ich bin geboren bei gegenüber im Krankenhaus da drüben. Vielleicht kommen da einige von euch noch hin diese Woche, wenn ihr Glück habt. Auf jeden Fall, da bin ich geboren und aufgewachsen in Ramsau. Das ist da oben. Ich habe mein ganzes Leben hier gewohnt. Und ich habe, nur die, die mich gar nicht kennen, Automechaniker gelernt. Das ist eigentlich mein erster Beruf. Auf Opel. Und dann war ich neun Jahre hauptberuflich Bergführer und Skilehrer. Skilehrer eben hauptsächlich hier in der Ramsau da oben, in der Skischule Bitzer. Aber ich war auch Skilehrer in den USA und in Kanada und Australien. Und ich habe über mehrere Jahre eine eigene Bergsteigerschule gehabt, den Abenteuerclub Dachstein. Und eben Bergführer und Skilehrer, aber damit habe ich neun Jahre mein Brot verdient. Bin ich jetzt hier am Dauernhof, aber so lange Geschichte erzähle ich euch aber nicht. Auf jeden Fall bin ich hier. Und heute Abend bin ich bei euch. Und freue mich, ein bisschen mit euch mitteilen zu können. Ich habe mir überlegt, was ich mit euch mitteile. Es gibt ja so viel. Die Bibel ist ja so voll. Das Buch ist so dicht. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, weil wir ja doch in der Berge leben, ich werde mit euch ganz kurz ein bisschen, soweit es geht, in die Bergpredigt reinschauen. Und zwar die Bergpredigt, die ist ja im Matthäus-Evangelium. Wir haben auch im Lukas teilweise die Bergpredigt aufgeschrieben. Aber hauptsächlich im Matthäus-Evangelium, das ist die längste Predigt von Jesus, an einem Stück. Die ist drei Kapitel lang, die Predigt. Weil ohne eine Pause zu machen, hat er durchgeredet. Und wir werden aber nicht alle drei Kapitel anschauen, ein bisschen was streifen, sondern eher auf die ersten, vor allem die ersten 18 Verse werden wir uns konzentrieren. Und ich werde euch dann auch sagen, warum. Okay? Es ist ja so, ich kenne euch ja noch nicht. Ich weiß ja nicht, wo ihr steht, geistlich. Ich nehme an, so was ich gehört habe, dass die meisten von euch Christen sind. Muss aber nicht sein. Wenn du kein Christ bist, kein Problem, kannst einer werden diese Woche. Aber wenn du einer bist, ist es auch gut, gell? Dann können wir gemeinsam darin wachsen. Darum geht's ja. Und der Harry hat euch ja schon einiges erzählt, nehme ich mal an. Und wisst ihr, ich habe immer ein Problem mit dem Christsein. Und das Christsein ist folgendes das Problem. Man, vor allem bei der Skifreizeit. Man kommt zu einer Skifreizeit und da hört man halt mal zu und man liest die Bibel und so weiter. Man hat Vergleiche da mit dem Schnee und mit dem Skilehrer und so weiter. Und viele Leute sagen immer, ich komme hierher, um aufzudanken. Sie danken auf und dann, man ist irgendwie frisch und man hat wieder neuen Ansporn. Das Problem ist, zu Hause wird es dann immer schlechter und man überlebt gerade so, bis man im Sommer zur nächsten Freizeit geht und so weiter. Und meistens hat man nach einer Freizeit, muss nicht immer sein, aber meistens gute Vorsätze. Man hat wieder neuen Ansporn, so wenn ich jetzt nach Hause komme, dann werde ich wieder Jugendstunde halten und ich werde den besuchen und so weiter. Und man ist wirklich darauf aus, Dinge zu ändern. Das Problem ist, es hält nicht lange an. Oder man kommt nach Hause und dann kommst du nach Hause in deine Familie, in deinen Bekanntenkreis und du siehst ihre Gesichter, da fällt dir die Lade schon wieder runter und genießt du aus, gell? Vorbei ist mit den guten Vorsätzen. Und euch wird nämlich genauso gehen. Ihr werdet nach Hause gehen, vielleicht ermutigt, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber nach spätestens ein oder zwei Wochen holt sich der Trott wieder ein. Das ist sehr ermutigend, ist es. Ist nicht, gell? Aber wisst ihr, was das Problem ist? Nämlich, wir als Person verändern uns nicht, wenn wir unser Verhalten verändern. Du kannst dein Verhalten verändern, deinen Tagesablauf, deine Vorsätze, aber die ändern dich als Person nicht. Du bist kein bisschen anders als vorher, auch wenn du versuchst, anders zu leben. Und das Problem bist nun mal du, beziehungsweise ich. Übrigens, wenn ich du sage, meine ich auch immer ich. Nur ich rede halt gerade zu euch, jetzt sage ich halt du. Gell? Aber ich selber habe jetzt eine gute Neuigkeit für euch. Wisst ihr, was die gute Neuigkeit ist? Gott geht es gar nicht um dein Verhalten. Gott geht es nicht darum, wie du dich benimmst. Gott geht es um dich als Person. Gott möchte nämlich dich und mich als Person verändern und nicht unser Verhalten. Es wird leider sehr oft missverstanden, auch wenn wir es mit Worten verstehen, verstehen wir es oftmals im Leben nicht. Und ich möchte jetzt aus der Bergpredigt etwas zeigen, und zwar, wir fangen im Kapitel 5 an. Und von Vers 1, Kapitel 5, 1 bis 16, das nenne ich die Charakterregeln. Hier geht es nämlich um den Charakter eines Christen, wie er sein muss. Und ab Kapitel 5, Vers 17 bis Kapitel 7, Vers 25, erst dann geht es um das Verhalten, um das Benehmen eines Christen, das, was er tun soll. Und ihr müsst jetzt gut aufpassen, wenn ihr das nicht versteht, versteht ihr die ganze Bergpredigt. Das ist kein Trick, das meine ich wirklich. Nämlich, alle Verhaltensregeln, von Kapitel 5, 17 bis zum Ende vom 7. Kapitel, da wisst ihr, da sehen ja die, ihr habt gehört, du sollst nicht töten, ich aber sage euch, wenn du deinen Bruder zählst und so weiter. Sechsmal oder siebenmal, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Dann gibt es die Geldregel. Zum Beispiel, das sagt ja alles Mögliche. Ihr sollt nun vollkommen sein, wie der himmlische Vater vollkommen ist. Dann sagt er, das Vaterunser ist drinnen inkludiert. Alles ganz wichtige Sachen. Dann der schmale Weg ist dargelegt, der schmale Weg, der zum Leben führt. Der breite Weg, der in die Verdammnis führt. Und ja, und vieles mehr, aber darauf möchte ich gar nicht so eingehen. Aber da geht es um Verhaltensregeln, wie wir uns benehmen sollten. Aber all die Verhaltensregeln, und das ist wichtig, haben nur einen Sinn im Lichte der Charakterregeln. Das heißt, zuerst muss ich verstehen, wer ich sein muss, damit ich dann das Richtige tun kann. Das Problem ist heute vielmals, auch in unseren Kirchen, uns werden Verhaltensregeln gepredigt. Du bist Christ, sogar wiedergeboren, so nennen wir uns ja, oder bekehrt, oder wie immer du das nennen möchtest. Okay, dann musst du das und das tun. Und das ist verkehrt. Denn Gott ist nicht so sehr interessiert an unserem Verhalten, sondern an unserem Charakter. Und damit wir uns richtig verhalten, muss Gott zuerst den Charakter verändern. Dich und mich muss er verändern, nicht unser Verhalten. Denn Gott weiß sehr genau, du und ich, wir werden keine veränderten Menschen, nur indem wir die richtigen Dinge tun. Das ist religiöses Leben. Wenn du religiös lebst, dann tust du einfach die richtigen Dinge, aber innerlich kannst du ein Schweinehund sein. Das ändert dich kein bisschen. Und darum ist Gott nicht interessiert an unserem Verhalten, sondern er ist an dich und an mir. Er möchte uns erneuern und dann werden wir uns auch anders verhalten. Ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel mir vornehme, ein guter Ehen, ich bin übrigens verheiratet, seit 8 Jahren. Nicht übrigens, das mache ich nicht nur nebenbei, bin ich ganz schön beanspruchend. Aber ist auch ganz nett. Auf jeden Fall bin ich 8 Jahre verheiratet, meine Frau ist Hannelore. Und ich könnte mir vornehmen, ein guter Ehemann zu sein. Was macht ein guter Ehemann? Er kauft sich ein Buch. Heute kannst du dir für alles ein Buch kaufen. Wenn du Probleme hast im großen Zehen, kaufst du dir ein Buch. Wenn du Probleme hast mit der Ehefrau, kaufst du dir ein Buch. Wenn du Probleme hast mit Homosexualität, kaufst du dir auch ein Buch. Es gibt für alles Bücher. Übrigens sind die christlichen Bücherschränke und Büchergeschäfte, die Hälfte könnt ihr wegmerken. Die Hälfte der christlichen Bücher sind fast wertlos, würde ich sagen. Es gibt gar nicht mehr allzu viele gute. Alles nur Problemsachen. Es gibt für alles eine Methode. Hast du ein Problem? Hier ist eine Methode. Hat jemand probiert, hat es funktioniert, muss bei dir auch funktionieren. Das sind Verhaltensregeln. Ich könnte mir zum Beispiel ein Buch kaufen, wie bin ich ein guter Ehemann? Und da schreibt ein kluger Mann, beim Frühstück sollst du mindestens ungefähr eine halbe Stunde mit deiner Frau reden und so den Tag beginnen, bevor du in die Arbeit gehst. Ich sage, okay, gute Idee. 7 Uhr, meine Lore, um 7:30 Uhr muss ich fahren, also lass uns jetzt 30 Minuten reden, setz dich hin, jetzt reden wir. Und dann reden wir. Um 7:30 Uhr, tschüss, ein Buch steht, jetzt darf ich arbeiten gehen. Abends um 7 Uhr komme ich, dann werde ich wieder eine halbe Stunde mit dir reden, mach dich bereit, setz dich hin. Und ich führe mein Eheleben so, das ist richtig, ich soll eine halbe Stunde reden, morgens und abends. Einmal in der Woche zum Essen ausgehen, heute ist Freitag, 6 Uhr, essen gehen. Wenn ich so mein Eheleben führe, jetzt, und du fragst meine Frau, wie es ihr so im Eheleben geht, wird dann meine Frau sagen, es ist eine Katastrophe. Weil alles, was ich getan habe, ich habe mein Verhalten, das eines Ehemann angepasst, wie er sich verhalten soll. Aber ich habe mich nicht geändert. Wenn ich aber in der Früh hinsetze, weil ich meine Frau liebe, ich sage, meine Lorenz, und man spricht halt ein bisschen, wenn ich nach Hause komme, den Abend um sie lege und mit ihr Zeit verbringe, weil ich sie liebe, weil ich anders geworden bin, dann mache ich vielleicht genau dasselbe. Ich rede vielleicht morgens eine halbe Stunde mit ihr, vielleicht abends auch eine halbe Stunde. Aber es ist ganz was anderes. Weil dann rede ich, weil ich anders geworden bin, weil ich sie liebe, nicht, weil es das rechte Verhalten eines Ehemannes ist. Das klingt vielleicht ein bisschen weit hergenommen, aber wisst ihr was? Das Leben der meisten wiedergeborenen Christen, ich würde sagen 80%, sieht genau so aus. Ich bin wiedergeborener Christ, jetzt muss ich halt das und das tun. Und dann frage ich sie, wie geht's dir? Wisst ihr, was ich immer frage, die Leute in der Skifreizeit, wir haben im Winter, und das freut mich sehr, viele, die Jesus nicht kennen. Und darum frage ich immer, bist du Christ? Das ist eine normale Frage, ob jemand Christ ist oder nicht. Und dann sagen sie, ja, bin ich. Und die nächste Frage, die ich stelle, und freut es dich, Christ zu sein? Am Anfang sind sie immer etwas überrascht, warum ich das frage. Und dann fangen sie an nachzudenken und dann sagen sie, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, stinklangweilig. Da ich gratuliere, mir geht es nämlich genauso. Christenleben ist stinklangweilig. Das ist nun mal so. Wenn du ein langweiliges Leben führen möchtest, dann werde Christ, wiedergeborener. Und du wirst ein langweiliges Leben haben. Wenn du als Christ nur die Verhaltensregeln beachtest. Wenn du versuchst, das, was ein wiedergeborener Christ tut, nicht zu tun, und das, was ein wiedergeborener Christ tun soll, und du tust das, kann ich dir jetzt schon gratulieren für ein furchtbares Leben. Das ist mir nicht langweilig. Und darum möchte ich ganz gerne mit euch, weil das ist das Problem, was ich sehe. Und das ist ein sehr relevantes Problem, vielleicht weißt du es selber ganz genau. Und darum möchte ich mit euch von Matthäus Kapitel 5, die Verse 1, vor allem bis 12 durchnehmen, denn hier geht es nur um die Charakterregeln. Hier zeigt uns Jesus, wie wir sein müssen, damit wir uns jemals richtig verhalten können und dabei noch Spaß haben. Darum geht ja, Christenleben sollte ja, nach der Bibel, ist ja gute Botschaft, sollte ja ein gutes Leben sein und ist es auch. Aber leider wird es so oft missverstanden, indem man nur glaubt, es ist eine Sache des Verhaltens und das ist es eben nicht. Lesen wir uns das mal durch, Matthäus 5, Kapitel 1 bis 12, okay? Wenn ihr eine Bibel mit habt, hören die meisten haben auch eine Engel. Ich würde euch direkt vorschlagen, weil ihr habt ja fast eine, das ist ja direkt mal angenehm. Erstens, wenn ihr eine Bibel habt, kann ich euch nicht anlügen. Kannst du selber nachlesen, ob das stimmt, was ich sage. Und zum Zweiten, ich zeichne meine Bibel an, ich tue mich dann ein bisschen leicht, ich kenne mich dann eher aus. Matthäus Kapitel 5, ich habe übrigens Gesundheit, die revidierte Elberfeld-Übersetzung, nur dass ihr das wisst, wenn du die Luther-Übersetzung hast, mal die Holländer, bei euch sowieso ein bisschen anders. Ja. Oder habt ihr eine deutsche Bibel? Oder die holländische? Ja? Okay. Matthäus 5, Vers 1. Als er, Jesus, aber die Volksmengen sah, stieg er auf einen Berg Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und glückselig die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie Propheten verfolgt, die vor euch waren. Kapitel 5, Vers 1, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Was wir heute Abend machen, ist sehr unbiblisch. Ich stehe und ihr sitzt. Damals sind Jünger gesessen und die Tür sind gestanden. Wir können auch anders machen. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Dann Vers 2, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Interessant, wie das steht, er tat seinen Mund auf. Das nehme ich fast an, wenn er gesprochen hat. Aber es ist interessant, wie das manchmal da steht. Ja. Tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und dann lesen wir 9-mal glückselig oder selig sind. Wie steht es im Holländischen? Wie steht es da? Selig sind. Ja. Selig sind und so weiter. Was heißt es überhaupt, selig zu sein? Kann mir das einer von euch mit einem Satz sagen, was selig heißt? Glücklich sein, ja? Frieden sein. Errettet, das ist ja selig gleich wie errettet. Ja, ich meine, man glaubt, es stinkt zwar nicht ganz, ich werde euch danach erklären. Sonst noch Ideen, was selig heißt. Geheiligt oder irgend sowas, was ist geheiligt? Aber was ist denn heilig? Gott ist heilig, ja, was ist heilig? Gott zugehörig? Ja, stimme ich zwar nicht ganz überein. Aber wisst ihr, worin wir Christen ganz gut sind? Wörter zu gebrauchen, von denen wir keine Ahnung haben, was sie bedeuten. Immer ich bin genauso dabei. Ich weiß es nur zufällig, weil ich nachgeschaut habe, was es bedeutet. Aber es ist echt interessant. Ich höre öfter bei Andachten zu, bei unseren Bibelschulen, den Bibelschülern und so, gell? Und die halten eine Andacht echt gut, echt nett. Und dann frage ich sie nur, das eine Wort hast du 5-mal gebraucht. Selig. Was meinst du damit? Er hat keine Ahnung. Hat er aber 5-mal verwendet, wenn er zu 10-jährigen Kindern gesprochen hat. Ist ganz gut, wenn wir manchmal, das ist so ein Wort, selig. Das ist irgendwas, hat das mit der Bibel zu tun und mit der Kirche. Das wissen wir schon. Aber eigentlich wissen wir gar nicht genau, was es ist. Und die Christa hat ganz richtig gesagt, selig, das griechische Wort ist Makarios, und das heißt glücklich. Oder glückselig, so wie es hier steht, das ist schon, das verdrückt es fast aus. Oder man könnte auch sagen, beneidenswert. Glückselig bist du, beneidenswert bist du. Glücklich zu beglückwünschen bist du. Das bedeutet das. Das ist das Größte, was du erreichen kannst. Und da sagt er 9-mal, beglückwünschenswert bist du, beneidenswert sind die Armen im Geist, in ihrer ist das Reich der Himmel und so weiter. Jesus spricht hier also, und das müssen wir uns auch bewusst sein, vom Glücklichsein. Einen hohen Lebensstandard erreichen. Jetzt in Lebensqualität. Willst du glücklich sein? Wenn du mich fragst, muss ich sagen, ja. Mein Wunsch ist auch glücklich zu werden. Das ist vielleicht nicht ganz sicher, aber es ist ein ganz großer Wunsch von mir. Wenn du Glück glücklich werden möchtest, wenn du glücklich sein möchtest, dann möchte ich euch echt ermutigen, dass wir das gemeinsam durchschauen, denn hier sagt Jesus 9-mal, glücklich bist du, wenn. Und dann beschreibt er, wer glücklich ist. Und wir müssen insofern gut aufpassen, in diesen 12 Versen finden wir 8 des 9. eine Wiederholung vom 8. Aber wir finden 8-mal von Jesus, wo er sagt, glücklich seid ihr, beneidenswert seid ihr, wenn ihr das und das tut. Und das Interessante ist, man muss diese 8, das sind die 8 Zutaten für einen Kuchen. Ich habe meiner Frau, man schaue ich euch dazu, macht einen Kuchen und da gibt sie eine Sache nach dem anderen rein und dann rührt sie das hin und dann wird ein guter Kuchen. Und man muss die Zutaten auch manchmal in der richtigen Reihenfolge reingeben, so wie ich das verstanden habe. Hier ist es genau dasselbe. Hier sind 8 Zutaten, um glücklich zu werden. Und man muss diese Zutaten in der richtigen Reihenfolge reingeben, um glücklich zu sein. Dies, Matthäus Kapitel 5, laut Jesus Christus, sind die 8 Zutaten zum Glück, um glücklich zu sein. Und Jesus gibt uns immer eine Voraussetzung und dann ein Versprechen. Und zum Beispiel, ich zeige euch Vers 3, da sagt er, glückselig sind die Armen im Geist. Das ist die Voraussetzung, dass du arm bist im Geist. Denn ihre ist das Reich der Himmel. Das ist dann das Versprechen. Dann glückselig sind die Trauernden, Voraussetzung. Denn sie werden getröstet werden. Das ist das Versprechen. Und wir wollen jetzt diese Zutaten zum Glück eins nach dem anderen durchgehen. Ich habe eine Frage. Angenommen, wir gehen morgen auf die Skipiste, das wäre eine gute Idee übrigens, mit einem Mikrofon und Kassettenrekorder. Und wir fragen, machen so eine Umfrage, es gibt ja so Meinungsumfragen, fragen die Leute, wie glaubst du, dass du glücklich wirst? Welche Antworten glaubt ihr bekommen wir? Welche Antworten glaubt ihr? Sagt, rede ganz, übrigens, viel Geld, das ist ganz sicher, hundertprozentig. Gesundheit, richtig. Was glaubt ihr noch? Ja, genau, was ihm fehlt, ja, richtig, ja. Was glaubt noch, macht so Menschen glücklich, oder was sie glauben zumindest macht sie glücklich? Partnerschaft, jedenfalls. Kinder. Wenn du welche hast, denkst du vielleicht anders, aber. Na, auch nicht. Teilweise. Was glaubst du noch? Was sagen Menschen so, wenn du sie fragst, wie bist du glücklich? Arbeit, ja, sicher. Obwohl, ja, in unserer Dinge ist es eher umgekehrt, gell? Richtig, es gibt die Alkoholiker, gell, Alkoholiker, und die anderen, die es nicht so gerne machen. Unabhängigkeit, ja, Freiheit, gell, eine große Sache. Selbstverwirklichung, ja, das große Schlagwort. Wisst ihr, warum ich das frage? Ihr alle, glaube ich, stimmt damit überein, die Bibel sagt es nämlich auch im 1. Thessalonicher 5, wir bestehen aus 3 Dingen, aus dem Körper, Seele und Geist. Jeder von euch weiß, dass ihr einen Körper habt. Das ist ein Stück Fleisch, was du hier siehst. Wenn du ein Stück Fleisch, das Stück Fleisch, das ist ein Körper. Aber das wissen wir hundertprozentig, wir haben einen Körper. Wir alle wissen auch, dass wir eine Seele haben. Das weiß auch jeder Mensch ganz genau. Wisst ihr warum? Weil jeder Mensch unheimlich aufpasst, dass die Seele vom Körper nicht getrennt wird. Weil der Mensch weiß, wenn die Seele getrennt wird von meinem Körper, dann graben sie den Körper 2 Meter tiefer ein. Meine Seele ist irgendwo. Wo genau wissen sie nicht? Zumindest viele nicht, manche wissen es. Und das Dritte, was den Mensch von den Tieren unterscheidet, ist der Geist. Das ist der Platz, der Bereich, wo Gott in einem Menschen wohnen kann, wo Gott Einfluss hat. Es gibt 3 Arten von Leben. Das Pflanzenleben. Pflanzenleben, das hat nur einen Körper. Zum Beispiel Ich habe noch nie zwei Bäume gesehen, die sich umarmen, weil sie sich so lieben. Die haben nur einen Körper, da ist auch keine Seele in dem Sinn. Bei Tieren zum Beispiel ist ganz klar, dass sie eine Seele haben. Tiere haben einen Willen, ein Gefühl, einen Verstand. Sie können sich verlieben. Es gibt Tierarten, die wohnen ein ganzes Leben zusammen und so weiter. Sie sind intelligent, können Entscheidungen treffen. Tiere können ganz bewusst Entscheidungen treffen. Wenn du in einen Wespennest hineinbohrst oder was, die Wespe weiß genau, wen sie verfolgen muss. Sie hat ein Gehirn. Und die hat einen Willen, die verfolgt sie so lange, bis sie dich gestochen hat und so weiter. Da könnte man viele Beispiele aufzählen. Aber Tiere haben, soweit ich das verstehe, keinen Geist. Denn Tiere fragen sich zum Beispiel nicht, was der Mensch sich fragt. Ich habe zum Beispiel noch nie eine Kuh beobachtet, die in den Himmel schaut und sich fragt, wo kommen wohl die Sterne her? Einer Kuh ist das ziemlich egal. Oder ich habe auch noch nie eine Katze gesehen, die Selbstmord begangen hat, weil sie den Sinn vom Leben verloren hat. Das findest du auch nicht. Das ist einfach, weil die Tiere nicht diesen Aspekt haben, wo man sich fragt, wo komme ich her, wozu lebe ich, wo gehe ich hin. Das fragt sich der Mensch und das ist der Geist im Menschen. Was glaubt ihr jetzt als Mensch, was den Menschen ausmacht, ist der Geist. Was glaubt ihr ist dann der wichtigste Teil in einem Menschen? Ich meine, ihr wisst total die Antwort natürlich, wenn ich schon so gut wie gesagt habe. Der Geist eigentlich. Weil der Geist ist nämlich das, was den Menschen ausmacht. Aber wisst ihr, was interessant ist? Wenn man zum Beispiel Menschen fragt, wie wir es begegnen, sind die meisten Antworten beziehen sich auf den Körper. Geld, Gesundheit, ein Haus, Dach über dem Kopf, Kleidung und so weiter. Dann einige Dinge beziehen sich auf die Seele, die ich erwähnt habe, zum Beispiel Freundschaft, Kinder. Ich glaube, das bezieht sich auf jeden Fall auf die Seele dann, auf das Miteinander. Aber interessanterweise, wenn man vor allem, wenn man einfach eine Umfrage macht, die wenigsten würden beim Geist anfangen, ihr Glück zu suchen. Dabei ist der Geist, der eigentlich den Menschen ausmacht. Ohne den Geist werden wir nur Tiere. Das, was im Menschen der Geist ist, ist in dir, der Instinkt. Tiere tun, die sind programmiert. Ich habe keine Ahnung, da gibt es ja fantastische Dinge. Wie zum Beispiel ein Vogel in Nordamerika, der kommt jedes Jahr genau zum selben Tag, genau zum selben Platz zurück und nistet dort. Der Michael Donner, der Ringe, der hat mir den Zeitungsartikel gegeben, letztes Mal. Ich weiß nicht, wie der Vogel heißt. Einmal hat er sich einen Tag verspätet. Da glaube ich vor 15 Jahren oder so. An dem Tag kommen tausende Leute zu dem Platz und der Vogel fliegt von Südamerika nach Nordamerika. Einige tausende Kilometer. Und landet immer genau am selben Tag. Seit, ich weiß nicht, 50 Jahren beobachten sie das. Das ist aber nicht derselbe Vogel, das sind die Kinder immer. Wer sagt dem Vogel, wann genau der Tag ist und wo genau der Platz ist? Faszinierend, wenn man so die Tierwelt mal, ihr schaut euch sicher auch gern, da gibt so Sendungen, wo man einfach sagt, das muss irgendein Computerprogramm muss in dem drinnen sein, er kann es ja nicht wissen. Aber auf jeden Fall, der Mensch unterscheidet sich von dir, indem er einen Geist hat, indem er sich fragt, wo komme ich her, warum lebe ich eigentlich und wo gehe ich hin? Übrigens, das sind diese drei Fragen, die du in jedem Menschen findest. Du kannst um die Welt reisen, du kannst Menschen in jede Kultur treffen, in jedem Lebensbereich, in jedem Beruf. Jeder Mensch, der denkt, hat drei Fragen. Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Mehr nicht. Das sind die Fragen nach dem Sinn des Lebens. Warum hat der Mensch nun diese Fragen eben? Weil er einen Geist hat. Nun, und Jesus sagt uns hier, in Vers 3, und das ist jetzt der erste Zutat zum Glück. Erinnert euch, diese Zutaten sind uns gegeben von Jesus, und sie sagen uns, wie wir glücklich werden können. Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel oder das Himmelreich. Jesus sagt, der erste Schritt zum Glück, die erste Zutat zu deinem Glück, ist die Erkenntnis deiner geistlichen Armut. Und damit ein Mensch glücklich werden kann, muss der erste Schritt das sein, dass er selbst erkennt, ich bin nicht, der ich sein sollte, ich habe nicht, was ich haben sollte, ich bin schwach, ich bin unkomplett, ich bin ein Versager. Jesus sagt, glücklich sind Jesus sagt, glücklich bist du, wenn du geistlich arm bist. Ein absoluter Kontrast zur Welt. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Jesus möchte uns damit nicht fertig machen, sondern Jesus möchte uns frei machen. Wisst ihr, warum es so wichtig ist, dass ein Mensch erkennt, ich hab's nicht, ich kann's nicht, ich bin ein Versager. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Solange du glaubst, du hast Gott irgendetwas zu bieten, solange wirst du kein Verlangen nach dem Herrn Jesus Christus haben. Und du sagst, okay, ich bin nicht perfekt, aber so schlecht bin ich auch nicht. Und solange du nicht so schlecht bist, solange kannst du etwas für Gott tun. Und solange wirst du kein Verlangen haben nach Jesus. Erst da, wenn ein Mensch erkennt, ich bin eine absolute Niete, ich kann für Gott nichts bringen, ich kann vor Gott nichts vorweisen, erst dann läuft sie zu Jesus und sagt, ja, bitte hilf mir. Ich brauche dich. Aber solange ein Mensch nicht erkennt, dass er geistlich bankrott ist, solange wird er kein Interesse an Jesus haben. Wisst ihr, der Witz der Sache liegt ja darin, wir selber wissen es ohnehin ganz genau. Wir wissen, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Außer du machst immer noch was vor. Wir wissen, in uns ist etwas faul. Wir wissen, wir sind vielleicht leichtzornig, ungerecht. Wir beharren auf unsere Rechte, auch wenn wir nach außen hin demütig erscheinen. Das wurde uns ja seit Kindheit eingetrichtert. Du bist jemand. Aus dir muss mal was werden. Du bist kein Versager. Gib nicht auf. Und so glauben wir es schon langsam selber, dass wir ganz gute Kerle und Frauen sind und ganz in Ordnung sind. Und wisst ihr was? Es ist so eine Befreiung, wenn ich Gott endlich nicht mehr vormachen muss. Das tun wir bei Menschen. Menschen machen wir andauernd was vor. Aber warum machen wir Gott etwas vor? Ist doch so ein Unsinn. Er kennt uns doch sowieso. Er weiß doch sowieso, wie es in uns drinnen aussieht. Was bemühen wir uns immer noch, denn vor Gott im Gebet richtige Worte zu finden? Du bist seine richtigen Worte und sagst das, was du am Herzen hast. Dieser Schritt ist oftmals der schwerste für Nichtchristen und auch für Christen. Wisst ihr warum? Weil unser Stolz angegriffen wird. Und wir hassen es, zugeben zu müssen, dass wir Nieten sind. Dass wir im Lichte Gottes eigentlich nichts zu bieten haben. Aber Jesus sagt, wenn du glücklich werden möchtest, der erste Schritt steht hier. Glücklich sind die Armen im Geist. Wenn du glücklich sein möchtest, dann erkenne und gib es vor mir zu, dass du es selber nicht hast. Der zweite Schritt, wir kümmern uns nicht so sehr um die Versprechen, eher um die Voraussetzungen. Der erste Schritt, glückselig der Armen im Geist. Der zweite Schritt, Vers 4, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Das hat nichts mit Begräbnis zu tun, sondern nachdem ein Mensch erkannt hat, ich bin geistlich arm, ich bin geistlich bankrott vor Gott, ich habe nichts vorzuweisen, dann hast du zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder die erste, wir versuchen, unsere Armut zu verstecken oder zu verdecken. Und das ist das, was die meisten Menschen andauernd tun. Vorzugeben, jemand zu sein, der sie eigentlich nicht sind. Wir versuchen einfach zu verdecken oder zu ignorieren, das, was uns eigentlich ganz bewusst ist. Oder, und das ist die zweite Möglichkeit, und das ist die bessere, die Jesus uns vorschlägt, oder wir nehmen diese Tatsache an und sind dann im Lichte Gottes traurig über diesen Zustand und wir empfinden eine Reue. Das ist das Eingeständnis unserer Nichtigkeit. Die Bibel nennt das Buße oder Reue oder Umkehr. So nennt es die Bibel. Umkehren, sich bekehren, wird sich aber nur jener Mensch, der eingesehen hat, dass er geistlich arm und unfähig ist. Nur dann brauche ich eine Umkehr. Solange ich selber nicht erkannt habe, dass ich arm und unfähig bin, solange brauche ich mich nicht umzukehren. Solange kann ich ja weitergehen. Ich bin ja nicht perfekt, aber doch ganz in Ordnung. Und solange ein Mensch nicht erkennt, dass er geistlich arm ist, solange wird er keinen Grund haben, sich zu bekehren, umzukehren. Im Gegenteil, solange jemand glaubt, dass er etwas kann, etwas ist, wird er stolz sein auf seinen Zustand. Und wozu sich bekehren, wenn ich ganz in Ordnung bin? Was heißt es eigentlich, sich zu bekehren, dass mir etwas leid tut? Wir haben hier für in der 4, glückselig sind die Trauernden, denen etwas leid tut. Leid tragen, selig sind die Leid tragen, sagt die Luther-Übersetzung. Das ist auch eine Sache. Ich war gerade letzte Woche in England, da in einer Bibelschule mit 200 Studenten, einige Gespräche gehabt. Und genau das ist das Problem im Verständnis auch für uns als Christen. Nämlich, bekehren heißt, dass es mir leid tut, wer ich bin. Nicht das, was ich getan habe. Dass es mir leid tut, dass ich ein Sünder bin. Nicht, dass ich Sünde begangen habe. Bekehren heißt, dass ich mich bekehre von dem, was ich bin, nicht von dem, was ich getan habe. Wisst ihr, die Sünde ist nicht das Problem. Das Problem ist der Sünder. Nicht die Sünde. Seit dem Sündenfall von Adam und Eva ist ja jeder Mensch ausnahmslos in Sünde geboren. Wir lesen da im Römerbrief, es ist nicht einer, der Gutes tut, auch nicht einer. Und wir lesen auch im Römer 7, sie sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhmes. Paulus sagt, welch ein elender Mensch ich doch bin. Wir sind in Sünde geboren. Das Problem ist, dass ich ein Sünder bin. Und von dem soll sich ein Mensch bekehren, sagt die Bibel. Darum sagt auch die Bibel nie, das ist ganz interessant, du liest in der Bibel nie, dass wir für unsere Sünden sterben, sondern immer, dass wir in unseren Sünden sterben. Für deine Sünden brauchst du nicht mehr zu sterben. Kein Mensch auf dieser Welt muss für seine Sünden sterben. Jeder Mensch ist nämlich bereits gestorben an dem Tag, wo er geboren ist. Wenn er nicht errettet und erneuert wird. Wir sterben in unseren Sünden, nicht für unsere Sünden. David sagt im Psalm 51, in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Ich bin in Sünde geboren. In Genesis 6, 1. Mose 6 steht, dass, sie waren sündig von Jugend an. Erinnert euch, als Adam und Eva mit Gott gelebt haben in der Gemeinschaft, nicht, wenn ich sage erinnern, meine ich nicht, dass sie dort waren, natürlich. Also nehmen, was sie in der Bibel gelesen haben. Aber Gott hat zu Adam und Eva gesagt, an dem Tag, wo du von der Frucht isst, wirst du des Todes sterben. Aber eine Frage, ist Adam und Eva gestorben, nachdem sie die Frucht gegessen haben? Sie sind nicht gestorben. Sie haben noch fröhlich weitergelebt, 930 Jahre, sind ganz schön alt geworden. Körperlich und seelisch haben sie weitergelebt, ziemlich lange, aber geistlich, und wir haben ja gesagt, der Geist ist das, was den Menschen ausmacht. Geistlich ist der Mensch gestorben, Adam und Eva, als sie ungehorsam waren, freiwillig und bewusst gegen Gott. Sie sind gestorben. Und seither kommt jeder Mensch geistlich tot auf diese Welt als Sünder. Darum, ich war als Junge nicht so gut, hat meine Mutter erzählt. Aber als ich mit 3 Jahren zum ersten Mal die Katze genommen habe beim Schwanz und vom 2. Stock runtergeworfen habe, war meine Mutter entsetzt. Aber Gott nicht. Gott war nicht überrascht. Das war nur das Ergebnis von dem, was ich bin, ein Sünder. Was hätte Gott anderes erwarten sollen? Ich bin als Sünder auf die Welt gekommen und das sind eben die ersten Früchte. Ich meine, ich bin schon wesentlich früh, aber das mir halt eine bewusste Geschichte ist. Erinnert euch, als Moses auf den Berg ging, die 10 Gebote abzuholen, 40 Tage war er da oben. Und in den 40 Tagen hat Gott die 10 Gebote mit Tafel geschrieben. Und Mose hat dann diese Steintafeln genommen und ist runtergegangen. 40 Tage war in der Gegenwart Gottes, dann kommt er runter, hat die Gebote für das Volk Israel und was sieht er? Sie haben in der Zwischenzeit das goldene Kalb gegossen, haben darum rumgedanzt, Orgien gehabt und das Kalb angebetet. Moses war so schockiert, dass er die Tafel auf den Boden geworfen hat, die sind gebrochen, er musste ein paar neue holen und ein paar Wochen später. Mose war schockiert, Gott war nicht schockiert. Denn Gott hat nichts Neues über die Menschen gelernt, sondern der Mensch hat etwas Neues über sich selbst gelernt. Nämlich der Mensch hat erkannt, wir sind unfähig, Gott zu dienen. Wir sind Sünder. Wenn ich heuer im Sommer einen Apfelbaum pflanze, was erwarte ich nächstes Jahr? Pflaumen? Natürlich nicht. Ich erwarte Äpfel. Ich habe einen Apfelbaum gepflanzt und erwarte Äpfel. Als Lukas und Lisa geboren wurden, ich war bei der Geburt dabei, das ist ganz interessant, und man schaut ja am Anfang, ob die Kinder gesund sind, ob alle Gliedmaßen dran sind und so weiter. Ist ja nicht selbstverständlich. Und ich war wirklich glücklich, als nach jeder Geburt, als das Kind gesund ist und so weiter, bin nach Hause gefahren, habe mich hingekniet und habe Gott gedankt für das Wunder dieses Lebens. Zur selben Zeit habe ich gebetet, Herr, schenk das Lukas und später dann Lisa einmal dich kennenlernen. Denn sie haben die sinnvolle Natur ihrer Mutter geehrt. Und sie sind immer sündig, auch des Vaters übrigens. Das Problem liegt also darin, wer wir sind, nämlich Sünder. Wir sind Sünder, das ist das Problem. Und davon müssen wir uns bekehren. Und nachdem sich ein Mensch bekehrt hat, umgekehrt hat, Buße getan hat, haben wir als Christen eben dieses tägliche Buße tun. Und das ist ganz wichtig. Wisst ihr, manchmal glauben wir, dass die Vergebung nur für Nichtchristen da ist. Du und ich, wir sind heute genauso auf die Vergebung Gottes angewiesen wie jeder andere Mensch. Wir sind so auf die Vergebung Gottes angewiesen jeden Tag. Du auch. Wir brauchen sie, weil wir so unvollständig sind. Wir brauchen sie, weil wir immer wieder eben in Sünde fallen, eben nicht die Menschen sind, die wir vor Gott sein sollten. Und darum dürfen wir jeden Tag wieder zu Jesus laufen und ihm die Sünde bekennen. Nicht mehr, um dich in den Himmel zu bringen, nicht mehr, um dich ein Kind Gottes zu machen. Das bist du vom Tag deiner Wiedergeburt. Bekehre dich nie ein zweites Mal, das machst du nur einmal. Aber in dich, ich habe einmal geheiratet, meine Frau, die Hannelore. Soweit es an der Gnade Gottes liegt und an meinem Willen und Wünschen, werde ich auch kein zweites Mal mehr heiraten. Ich heirate einmal. So bekehrt sich ein Mensch einmal, aber nun muss ich lernen, als Ehemann in der Beziehung zu leben. Und das beinhaltet, dass ich Hannelore um Vergebung bitte. Ihr vergebe. Du bist einmal geboren, dann bist du ein Kind Gottes, brauchst du wieder machen, aber müssen lernen, als Kind Gottes in der Beziehung zu leben. Und das ist die tägliche Reue und Buße, auf die wir so sehr angewiesen sind. Wisst ihr, noch ein letztes, ein paar Minuten, und dann habt ihr es überlebt. Ihr seid sehr recht gut, seid ihr vielleicht müde oder seid ihr freundlich, oder ich weiß nicht. Aber im Vers 4 steht, wir haben gelesen, Vers 3, glückselig sind die Armen im Geist, die erkannt haben, ich bin geistlich bankrott. Dann Vers 4, glückselig sind die Leidtragenden oder die Trauernden, denen es leid tut, dass sie geistlich bankrott sind, die Buße tun, die umkehren, denn sie werden getröstet werden. Und das Wort getröstet ist das Wort Parakleo. Das ist dasselbe Wort, was die Bibel verwendet für den Heiligen Geist, Parakletos, der Tröster. Johannes Kapitel 14, Vers 16 nennt Jesus den Heiligen Geist Parakletos, das heißt der Tröster. Und wisst ihr, warum das wichtig zu verstehen ist? Erst nachdem wir unsere Hilflosigkeit eingesehen haben, erkannt haben, ich bin geistlich bankrott. Und erst nachdem mir dieser Zustand dann leid tut, wir uns damit zu Gott wenden, erst dann fängt der Heilige Geist an, in deinem Leben zu wirken. Nicht vorher. Hier lesen wir, selig sind die Leidtragenden oder die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Vielleicht geht es dem einen oder anderen manchmal so, dass ihr denkt, Mensch, der Harry oder wer immer oder die einer von der Gruppe, der kann was von Jesus erzählen, bei dem tut sich was in seinem Christenleben. Warum habe ich überhaupt nichts zu erzählen? Bei mir tut sich gar nichts. Bei mir ist es langweilig. Nun, es kann sein, es muss nicht sein, aber es kann sein, dass der Heilige Geist in deinem Leben noch nicht wirken kann, weil die ein oder andere Sache noch nicht in Ordnung ist. Weil vielleicht die ein oder andere Sache du dir selbst und auch Gott noch nicht eingestanden hast. Da brauche ich Hilfe. Und weil du vielleicht mit der ein oder anderen Sache noch festhältst, vielleicht auch im Stolz, und es dir nicht leid tut, dass du so bist und damit zu Gott gehst, Buße tust, umkehrst, bereust. Es kann sein, dass dir dein Zustand immer noch nicht leid tut. Und solange es uns nicht leid tut, solange sind Gott die Hände gebunden. Er kann in deinem Leben nichts tun. Glückselig sind, die Leid tragen, denen es Leid tut, denn sie werden getröstet werden. Wisst ihr, was die Aufgabe des Heiligen Geistes ist? Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, unsere Schwachheit auszutauschen mit der Kraft Jesu Christi. Unsere Armut auszutauschen mit dem Reichtum Jesu Christi. Unsere Sündhaftigkeit auszutauschen mit der Gerechtigkeit Jesu. Unsere Niederlage auszutauschen mit dem Sieg Jesu Christi. Und das ist wahrhaftlich richtig. Darum, wenn der eine oder andere von euch vielleicht sagt, in meinem Leben, ich merke überhaupt nichts. Kann es sein? Es muss nicht sein. Es gibt auch andere Gründe. Wir haben eben nicht sehr lange zu besprechen. Aber es kann sein, dass du immer noch glaubst, dass du zum einen ganz in Ordnung bist und dass dir zum anderen dein Zustand noch immer nicht leid tut. Und solange dir nicht leid tut, wirst du damit nicht zu Gott laufen und es vor Gott bekennen und hinlegen. Gut, damit lassen wir heute Abend. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart. Wir danken dir, lieber Herr Jesus Christus, dass du so sehr interessiert bist an uns, an unserer Person, weil du uns so sehr liebst. Vater, du möchtest nicht das Verhalten und nicht unser Benehmen, sondern du möchtest uns. Du möchtest auch nicht unser Verhalten ändern, sondern du möchtest uns ändern. Vater, ich danke dir so sehr, dass es dir bei uns ums Ganze geht und um die ganze Person. Vater, ich danke dir so sehr für diese 8 Schritte, die du uns zeigst, wie wir glücklich sein können in dir. Dass wir zum einen beim Geist anfangen müssen, nach dem, was dein Sohn Jesus Christus sagt, und dass wir zum anderen einmal erkennen müssen, dass es uns, dass wir nicht die Menschen sind, die wir eigentlich sein sollten vor dir. Und ich bete, Vater, dass es uns leid tut. Ich bete für mich persönlich, Vater, dass du auch mir wieder vergibst, wo ich fehlerhaft, wo Sünde da ist. Dass du mir vergibst und dein Heiliger Geist mich trösten kann. Und damit auch andere Menschen trösten kann. Durch mich. Vater, vergib die Zeiten, wo Stolz dazwischen waren und sind, welche dich hindert zu arbeiten auf dieser Welt. Und so danke ich dir für dein Wort, welches so reich ist. Ich danke dir für diese Bergpredigt, für die größte von deinen Reden, Vater. Ich danke dir für all das, was du uns lehren möchtest. Und lass uns verstehen, Vater, dass du die Kraft bist, damit wir anders sein können. Wir können es nicht und du hast es nie verlangt, Vater. Danke, Vater, dass du nie verlangt hast, das Beste zu geben. Du hast nur verlangt, dass wir uns dir hingeben. In Körper, Seele und Geist. Damit wir ein lebendiges Opfer sind, in dem du wirken kannst und an dem du wohlgefallen hast. Danke, Vater, jetzt für den Abend, für die Menschen, die du diese Woche zu uns gebracht hast. Danke für die Brüder und Schwestern, die wir sein dürfen in dir. Und danke, dass wir gemeinsam lernen dürfen, dich besser kennenlernen dürfen und wachsen dürfen zu dir hin. Danke, lieber Herr, jetzt für die Zeit miteinander in Jesu Namen. Amen. Okay, dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend. Wie gesagt, morgen früh kommt drauf an, wenn die Glocke läutet, gell? Momentan sieht es echt gut aus, aber es kann sich auch schnell ändern über Nacht. Und darum, wenn die Glocke um 6:30 läutet, dann ist eben Skitour und Gletscher. Und um 7:00 läutet, dann haben wir um 8:00 Frühstück und dann fahren wir auf Hause Kälbchen oder wohin. Okay? Habt noch Fragen oder Anliegen oder Wünsche, Beschwerden? Gar nichts mehr, ganz glücklich. Schon ganz glücklich, sind wir erst beim zweiten Schritt. Okay, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ja.